Nun hat unter anderem, wir wollen das punktuell sagen, der Patriarch von Äthiopien, ich glaube, ich habe das nachher gestern im Gespräch noch gesagt, aber nicht offiziell, hat den Wunsch geäußert, dass in der neuen Weltordnung der Schutz des ungeborenen Lebens garantiert sein müsse. Eisiges Schweigen, diese 1000 Delegierten aus allen Religionen, die doch das Leben schützen müssten, haben nichts gesagt, auch die christlichen Vertreter nicht, auch der Vertreter von Rom nicht, Kardinal Arinze, nichts, eisiges Schweigen. Das ist erschreckend. Also wenn man das hört, da stehen einem die wenigen Haare, die man noch hat, zu Berge. Verstehen? Ja, wirklich. Verstehen wir? Dass nicht eine Stimme laut wird, obwohl sie dann in ihren eigenen Kirchen nachher und Erklärungen abgeben, vor allem die katholische Kirche, der Papst, dass das Leben geschützt werden müsse, papperlapapp, das ist alles nur so eine Show, verstehen wir? Aber hier, wo es die ganze Menschheit betrifft, schweigt man. Es wird ein Geist ihnen auferlegt, zu schweigen. Und dann hat ein islamischer Geistlicher gewünscht, dass in der neuen Weltordnung, die man jetzt eben schafft, die Ehe von Mann und Frau allein anerkannt sein sollte und keine andere Ehe. Eisiges Schweigen. Dann hat ein buddhistischer Mönch klar und deutlich gesagt, es muss in der neuen Weltordnung, da darf es keine Missionierung mehr geben innerhalb der Religionen. Keine Mission mehr. Keine Bekehrungsversuche. Das muss radikal ausgelöscht sein. Und dann sind die Leute aufgestanden und haben frenetisch applaudiert. Versteht ihr? Sowas. Und das ist Fakt. Ich habe es aus dem Idea-Spektrum und das ist nicht der Lohn. Ich habe noch andere Quellen gehabt. Verstehen wir? Das zeigt uns doch klar und deutlich, wo wir stehen. Die christlichen Vertreter haben nicht die Kraft gegenüber dieser religiösen anderen Masse, ihre Position zu bekennen. Einzig eine Bewegung wurde ausgeschlossen. Und das habe ich noch gestaunt. Und zwar die südlichen Baptisten Amerikas wurden nicht eingeladen. Der Grund, sie treten offensiv für christliche Mission ein. Jetzt stellt euch mal vor, und jetzt könnten wir viele Texte anschauen, die sagen ganz klar, und der Papst sagt es deutlich genug, unum sind, dass alle eins seien, das sind diese Schriften da. Ja, er sagt in Artikel 99, ut unum sind, dass alle eins seien, sagt der Papst folgendes, nicht, es ist immer vermischt, Wahrheit und Lüge. Der Anruf des Geistes, sich dem Anruf des Geistes verschließen, der alle Christen zur vollen und sichtbaren Einheit anleitet, eben wer das tut, da handelt es sich um einen der Imperative der Liebe, der ohne Abstriche erfüllt werden muss. Also der Papst tritt sehr autoritär auf und sagt, Einheit der Christen ist ein Imperativ, ein Befehl. Und dann sagt er, der Ökumenismus ist ja nicht nur eine interne Frage der christlichen Gemeinschaften. Er betrifft die Liebe, die Gott in Jesus Christus der ganzen Menschheit zugedacht hat. Ja, das stimmt schon. Versteht, es ist immer vermischt. Und dann heißt es, und diese Liebe behindern bedeutet eine Beleidigung für ihn, also für Gott und seinen Plan, alle in Christus zusammenzuführen, die ganze Menschheit. Ja, das ist so nicht gemeint, verstehen wir? Also sehen wir hier, nicht auf diesem Weg, wenn schon, dann nicht auf diesem Weg, nicht so. Und wir sehen, wie der Papst genau weiß, was die Bibel sagt. Ja, das sind wir erstaunt. Der Papst kennt die Bibel sehr gut. Und es ist so, als würde der Papst unter dem Konzept Satans alles vorgreifen, verstehen wir? Und das ist mir aufgefallen in all den Jahren jetzt, wie der Teufel immer, wenn Gott etwas sich vorgenommen hat in der Geschichte, seine Pläne zu verwirklichen, greift der Teufel vor und verdreht das und gaukelt es so dar, als könnten die Menschen das machen. Verstehen wir? Und das ist natürlich schlimm. Und darum will der Papst hier eben, spricht er von einem Imperativ. Was ist denn in dieser Charta Ökumenica enthalten? Da wird sehr viel Biblisches hereingenommen und die katholische Kirche hat es jetzt verstanden, als Köder den Protestanten gegenüber viel Bibel zu zitieren. Aber es wird vieles oft im falschen Zusammenhang zitiert. Es ist nicht so, dass die Bibel, dass die katholische Hierarchie die Bibel nicht kennt. Die kennen sie sehr gut, aber bewusst vermengen sie oft die Dinge, dass die Katholiken nicht rauskommen. Verstehen wir? Das ist ganz bewusst. Und in internen katholischen Texten, wobei der Papst manchmal ganze Passagen schreibt, die sind hundertprozentig einwandfrei biblisch. Versteht ihr? Das irritiert dann so. Dann sagen manche, wenn sie solche Dokumente lesen, der Papst ist wiedergeboren. Verstehen wir? Aber das ist er ja nicht. Versteht ihr? Man kann ja nicht dies tun und das tun und das. Ich kann ja nicht die verdammen, die an die Gnade rechtfertigende Gnade glauben und dann wieder sagen, ich glaube an die rechtfertigende Gnade. Versteht ihr? Es laufen so viele Widersprüche. Und da heißt es, wird dann Johannes 17, 21 zitiert, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann heißt es, die unter uns noch bestehenden Spaltungen zu überwinden, damit wir gemeinsam die Botschaft des Evangeliums unter den Völkern glaubwürdig verkündigen. Ja, zusammen mit der katholischen Führung. Und sie übernimmt ja meistens dann die Führung. Ja, was soll denn da evangelisiert werden? Rekatholisiert. So, Europa soll rekatholisiert werden. Also wie gesagt, da gehören die meisten Freikirchen mit dabei. Das kann man dann, wir lesen jetzt da nicht alles. Da heißt es, in diesem Sinn nehmen wir diese Karte als gemeinsame Verpflichtung zum Dialog und zur Zusammenarbeit an. Also das ist eine gemeinsame Pflicht. Im neuen Europa, in Bezug auf die neue Weltordnung, es ist eine Pflicht, den Dialog zu pflegen und zu suchen. Also ich darf mich als Bürger Europas dem Dialog nicht entziehen, sonst begehe ich ein Kapitalverbrechen. Irgendwann kommt das. Und es heißt dann, im Artikel 1 ist dann die Rede, mit dem Evangelium Jesu Christi, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt wird, und im ökumenischen Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel 380 zum Ausdruck kommt, glauben wir an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ja, da haben wir schon das Problem. Die Heilige Schrift spricht in keinem Satz von einem dreieinigen Gott. Das gibt es nicht in der Schrift, verstehen wir? Ja, ich weiß, wenn ich das sage, dann schaffe ich mir wieder Feinde. Aber bitte, ich mache mich doch schuldig. Wo gibt es diese Formulierung in der Heiligen Schrift, dass Gott ein dreieiniger Gott sei? Stimmt doch nirgendwo, gibt es nicht in der Heiligen Schrift. Verstehen wir? Wir sollten die Schrift so lassen, wie es ist. Das war schon bereits im 4. Jahrhundert ein Angriff aufs Judentum. Verstehen wir? Und der Islam beruft sich genau später auf dieses Dogma und sagt, da sind die abgefallen, die haben mehrere Götter. Verstehen wir? Der Islam ist für mich gesehen ein Gericht auf solch schreckliche Irrtümer. Und da hat man damals schon alle, die das, die sagten, so steht es nicht in der Schrift, lassen wir, wie es in der Schrift steht, da kommt dann die Maria, zur gleichen Zeit wird ja die Maria dann Gottesmutter, verstehen wir? Logisch. Also er nimmt die Mutter von Gott. Ja, das ist doch logisch, dass die Formulierung dreieiniger Gott und die Mutter Gottes ist ja notwendig eins. Kann man nicht trennen. Und jetzt haben wir eine Lawine von Irrtümern, die daraus entstehen. Nein, wenn die Bibel diese Formulierungen nicht kennt und Paulus das nicht schreibt, denken Sie mal, Paulus hätte doch in jedem zweiten Satz vom dreifaltigen Gott und dreieinigen Gott geschrieben. Nicht einmal. Verstehen wir? Und dann sollten wir Respekt vor Gottes Wort haben und solches nicht. Schon das ist eine Falle. Verstehen wir? Typisch eine Falle. Ich komme aus der katholischen Kirche und ich habe mir gesagt, ich lese die Bibel und lasse mich nicht wieder von Dogmen. Denn dieses Dreifaltigkeitsdogma ist purer Katholizismus, in Höchstform, verstehen wir. Und wer das so lehrt und solche Definitionen schreibt, ist im Herzen katholisch. Und ist eine Tochter dieser Kirche, versteht ihr? Denn das steht so nicht geschrieben. Es ist wohl die Rede von Vater, Sohn und Heiligen Geist, dann lassen wir das so stehen. Wenn die Bibel keinen Kommentar dazu gibt, sollen wir uns nicht anmaßen, als hätten wir über eine Vision nun erkannt, dass man schreiben soll, der dreieinige Gott. Versteht ihr? Der dreifaltige Gott. So ein Unsinn. Also gut, ich möchte das betonen. Das fängt ja schon da an und dann heißt es weiter, und wir sehen, wie es immer katholischer wird. Also sie bekennen sich zu diesem Dogma von 381. Das ist das Fundament. Warum denn nicht die Bibel das Fundament? Warum erst die Dogmen für alle christlichen Kirchen? Merken wir, was da los ist. Warum kann man nicht schlicht und einfach die biblischen Bekenntnisse nennen? Warum muss man spätere Sachen als Fundament aufstellen? Da sehen wir schon die Falle. Dann geht es weiter. Dann heißt es, wir verpflichten uns, der apostolischen Mahnung des Epheserbriefes zu folgen und uns beharrlich um ein gemeinsames Verständnis der Heilsbotschaft Christi im Evangelium zu bemühen, in der Kraft des Heiligen Geistes auf die sichtbare Einheit der Kirche Jesu Christi in dem einen Glauben hinzuwirken, die ihren Ausdruck in der gegenseitig anerkannten Taufe und in der eucharistischen Gemeinschaft findet, sowie im Zeugnis, im gemeinsamen Zeugnis und Dienst. Also da gibt es jetzt pur katholisch, gell? Versteht ihr? Also damit hat die katholische Kirche allen anderen Kirchen untergejubelt, die Säuglingstaufe als Fundament des apostolischen Glaubens zu glauben. Das stimmt doch nicht. Hat es nie gegeben. Wir haben gestern davon gesprochen, die Säuglingstaufe ist auch wiederum im Jahre 200 da herum entstanden und vom Heidnischen her, denn die Heiden kannten eine Säuglingstaufe. Das war bei Heiden üblich, um sie irgendwelchen von einer Macht in die andere zu bringen. Aber eine Säuglingstaufe gab es nicht, lange nicht, verstehen wir. Das ist belegt. Und hier sind nun die protestantischen, also die Freikirchen vor allem, die keine Säuglingstaufe hatten, sind nun gezwungen, diesen Irrtum zu bejahen. Verstehen wir? Die Säuglingstaufe. Und dann das Beste, das katholische Messopfer, die Eucharistie. Jetzt verpflichten sich alle 100, wie viel habe ich gesagt, nicht damit ich was Falsches sage, 125 protestantische Kirchen und Freikirchen verpflichten sich, auf das katholische Messopfer hinzuarbeiten. Verstehen wir? Ist ja unfassbar. Und da hat die katholische Kirche das Ziel erreicht. Wir werden über Sinn und Zweck des Konzils dann noch sprechen. Und dann ist die Kraft dahin. Verstehen wir? Und dass alle diese Kirchen sagen, wir verpflichten uns, eben die Einheit ihren Ausdruck in der gegenseitig anerkannten Taufe und in der eucharistischen Gemeinschaft findet. Wie viele Tausende sind im Laufe der Kirchengeschichte auf den Scheiterhaufen qualvoll gestorben, weil sie die Säuglingstaufe abgelehnt haben, weil sie das katholische Messopfer als Gipfel der Blasphemie, des Spiritismus, Okkultismus, Magie, der Gotteslästerung abgelehnt haben. Und all die Brüder jetzt in der langen Kette dieser verschiedenen Freikirchen verleugnen ihre eigenen Väter, weil sie einen Papst, einem Mann huldigen, der ihnen ein neues Weltreich vermittelt, mit Macht, wo sie mächtig sein werden. Verstehen wir? Wie schrecklich, erbärmlich, tragisch. Und dann machen sie es noch so, dass da nach unten nichts durchkommen, sickern sollen, nach unten, bis alles so gefestigt ist, weil so, wenn die Leute wissen, können sie noch fliehen. Aber wenn ich nicht weiß, und dann kommt das Gericht auf uns zu, ja, kann man nicht mehr fliehen. Verstehen wir? Jetzt können wir sagen, ja, wenn man nichts gewusst hat. Natürlich, auch wenn man nichts gewusst hat, man kommt trotzdem hinein. Weil man dann die Kraft nicht mehr hat, den zu entfliehen. Wer aber rechtzeitig prüft, wie es die Bibel sagt, und flieht, der wird auch die Kraft haben, zu widerstehen vom Herrn her. Denn er verlässt die Seinigen nicht. Also ich habe gestaunt, wenn man das Ganze verfolgt, wenn das Konzil sagt, der Sinn der ganzen Ökumene und der Christen ist, dass alle die Eucharistie akzeptieren. Und da haben wir es. Stellt euch vor, das war 1962 definiert. Und im Jahr 2000 kann die katholische Kirche jubeln. Und der Papst hat am Ende des Jahres 2000 gesagt, alle unsere Erwartungen sind übertroffen worden. Die Protestanten sind uns echt in die Hände gefallen. Krause, der Vorsitzende des Lutherischen Weltbundes, ging sogar auf die Knie und hat einen Ablass empfangen. Verstehen? Welch ein Hohn auf Luther ist, sagen wir. Egal, was Luther war, aber welchen. Und auch der Patriarch von Konstantinopel, vom heutigen Istanbul, das ist ja der Repräsentant des eigentlichen Weltorthodoxismus, er ging auch auf die Knie. Und sogar Freikirchler waren anwesend. Nur die italienischen haben sich geweigert. Die italienischen Freikirchen haben sich ferngehalten und haben dann in Padua eine Gegenerklärung herausgegeben. Entschuldigung, wahrscheinlich sehe ich ein bisschen verlottert aus wie vorne. Bill Bright hat ja Campus für Christus, hat 19, wann war das, 94, 96, weiß ich jetzt auswendig nicht mehr genau, mit Nordamerika, mit den katholischen Bischöfen Nordamerikas eine Abmachung ausgemacht, und zwar, dass man alle katholischen Lehren nicht mehr als Irrlehren betrachtet, sondern als Sondergut. Ja, wenn ich die rechtfertigende Gnade verdamme und sage, das ist Sondergut, das spottet jeder nach, also sowas. Und das von Bill Bright, das Konzept, will jetzt auf alle Evangelikale der ganzen Welt ausgebreitet werden. Und jetzt haben die im vergangenen Jahr die Evangelikalen Italiens sich zusammengeschlossen und als einzige der Welt haben sie gesagt Nein und haben eine solch gute Erklärung in Padua herausgegeben, also ich habe gejubelt. Versteht ihr? So sachlich klar. Warum kann man mit der katholischen Hierarchie nicht einmal soziale Dienste verrichten? Weil die so hinterhältig alles missbrauchen, verstehen wir? Ich möchte diese Erklärung auch allen herzlich empfehlen, weil es macht Mut. Versteht ihr, diejenigen, die Rom am nächsten sind, durchschauen das auch am besten. Der UNO einverleibt und hat bekannt, wir brauchen die Religionen, um vorwärts zu kommen. Also die Verschmelzung von Religion und Welt hat stattgefunden. Der Prozess ist geschehen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, was dann folgt. Nun, bei diesem Treffen in New York, vom 28. bis 31. August 2000, waren 1000 Delegierte aus allen Religionen der Welt. Auch Christen waren vertreten, auch die Adventisten waren als Beobachter dort. Heißt es hier, sagt das jetzt nur in Klammer, versteht ihr, ich ziehe mir wieder viel Hass zu, wenn ich das ausspreche. Weil die Führenden auch vieler freikirchlichen Bewegungen wollen nicht, dass das an die Basis geht. Und ich finde das schlimm, wie man überall die Basis für dumm verkauft, genau wie die katholische Kirche. Verstehen wir? Entschuldigt, da empöre ich mich immer etwas. Man macht da wieder eine Unterscheidung zwischen den Gewählten, die vorne dran regieren bei jeder Freikirche und kirchlichen Gemeinschaft und hält die anderen für dumm. Also da sehen wir, wie das katholische Denken schon wirkt. Wir haben ja gesagt, die Laien, die Nicht-Eingeweihten, die Dummen, die gefälligst zu tun haben, was man befiehlt, und die Geweihten, die Herrscher, die Diktatoren, die befehlen. Und das ist nicht biblisch. Also sowas darf nicht sein.